Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Herzlich willkommen zur DRS1-Talk-Sendung an einem Sonntagmorgen. Heute Morgen aus dem Taburettli hier in Basel. Wie es tönt, wenn ein Krimi-Autor auf eine Chansonniere trifft, das finden wir diese Stunde raus. Auf der einen Seite Colette Gräder, eben Chansonniere, die berühmteste Elsässerin von Basel, könnte man sagen. Alle Finger an beiden Händen und alle Zehen wurden nicht länger, um abzuzählen, wie oft sie schon auf dieser Bühne hier gesungen und gespielt hat im Taburettli. Und neben ihr der Michael Dörria, der mit 41 seine Bankerkarriere an den Nagel gehängt hat und erfolgreicher Bestseller-Autor geworden ist. Spätestens seit seinem dritten Krimi «Sechseleuten» und seinem neuesten «Rütli-Schwur» einem ganz grossen Publikum in der Schweiz bekannt. Es freut mich sehr, dass Sie beide hier sind. Ganz herzlich willkommen im Persönlich. Und wir alle wissen, hier im Publikum, Sie daheim auch, die Welt ist unglaublich klein. Die beiden persönlichen Gäste heute kennen sich. Das habe ich nicht gewusst, als ich sie eingeladen habe zuerst. Sie haben sich ganz konkret, glaube ich, auch über das Taburettli kennengelernt. Können Sie sich noch erinnern, wo der erste Kontakt zwischen Ihnen beiden zustande gekommen ist, Frau Gräder?
Also, ich kenne Michel, weil er Fasnachtler ist und zu den Verschriften gehört und auch die Texte macht und uns auch im Fauteuil fürs Pfifferli, das ist die Vorfasnachtsveranstaltung, immer Text schreibt. Und das ist ja 2004 passiert.
Also etwa 8 Jahre her. Ja. Bei Ihnen, Herr Dörria, geht es ein bisschen weiter zurück, gell?
Ja, genau. Also das kann natürlich Golet nicht wissen, dass ich sie schon angehimmelt habe. Wo sie gar noch nicht gewusst hat, wer ich bin. Und darum war es heute eine Riesenfreude, als ich sie kennengelernt habe. Und durfte einen Text für sie schreiben. Und natürlich eine unglaubliche Freude, als ich gehört habe, wer heute als zweiter Gast kommt.
Können Sie sich noch ein bisschen erinnern, was es für eine Zeit muss gewesen sein, wo Sie die Colette Gräder zum ersten Mal verzaubert hat auf dieser Bühne? Was ist das?
Ja, das ist noch schwierig. Ich bin seit Kind irgendwie an. Ist das Foto auftaucht in meinem Wirkungskreis. Und dann hat es eine Zeit gegeben während der Schule, während der letzten Gymi-Phase oder Studium. Und dann hat es die Foto-Apero gegeben. Ah. Und das hätte so für uns junge Herren hat das also ein bisschen etwas Anrüchiges, etwas Theateratmosphäre, das hätte so knistert an diesen Dingen, und da sind wir regelmäßig natürlich dort gewesen. Und es ist möglich, dass es dort gewesen ist, oder dann eben später, mit einem Hang, natürlich, Edith Piaf, Chanson und so weiter, da kommt man nicht um Golet nicht drum herum. Ich kann es nicht einmal mehr beziffern.
Also mit Jahrgang 61, ich rechne jetzt mal im Kopf, Ende 70er Jahre, wie es etwa gewesen ist, etwa 30 Jahre. Genau. Können Sie sich an die Zeit noch erinnern, an die Apero?
Natürlich.
Und auch seit sie knistern waren. Was haben sie denn einmal gemacht mit diesen jungen Mann?
Das ist ganz, ganz unbewusst. Nein, ich weiß, im Apero habe ich nicht viel mitgemacht. Vielleicht hat man, in den Aperos hat man immer die Produktionen, die gerade in Basel gelaufen sind, vorgestellt. Und dann war noch irgendein Talk gewesen. Das ist lustig gewesen. Roland, ich weiß nicht mehr mit wem, also Roland Rasser hat das damals in die Welt gebracht. Und, das ist spannend gewesen, weil man hat dann alles, was in Basel, aber auch, ich nehme mal, auch Crazy Horse Tänzer sind dann,
wenn sie gerade jetzt ist alles klar. Crazy Horse Tänzerinnen. Ja, da holt man Gymnasiast wahrscheinlich schon aus der Reserve, ja, das ist klar.
Ich weiss einfach, dass es auch noch das gehabt damals, das Element, wenn jetzt gerade eine neue Tänzerin irgendwo in einem Club war, ist die auch da gewesen. Und wir haben immer natürlich angekündigt, was gerade im Taburettli oder im Vortrag gelaufen ist, mit einem kurzen Auszug von diesen Sachen.
Theaterluft, den Alltag vergessen, Theaterluft schnuppern, eintauchen, in eine Welt sich überraschen lassen. Das kennen unsere beiden Gäste sehr gut. Kollege Greta, Chansonnier und Michael Dörrian, oder was sie eben sagen, Michel Dörrian, ist schon sympathisch, wo sich eben als junger Gymnasiast mit Theaterluft hat verzaubern. Überraschen, das wollen wir jetzt mit Ihnen auch machen, Kollege Greta. Wir haben eine Aufnahme gefunden, fast 40 Jahre alt. Mal hören wir schnell rein.
Was uns in Basel gemangelt hat, das ist ein Schnappi. Eine halb verjäste Stadt muss noch einen Vormund haben. Als so ein Basler Papi fänd mir schon eine Lappi. So frage doch einmal der Schafer Persien an. Da kommen wir, wenn jetzt nicht mehr am Teppich weiterweben. Man kann trotz allem Wind am Basel Ort.
Jetzt kommt der Refrain.
Es ist zwar keine grosse Stadt, es ist auch keine kleine Stadt, es ist einfach unser Basel, ist das nicht. Es ist keine wüste Stadt, es wäre fast eine schöne Stadt, wenn nur du und ich mir alle etwas dienen, ist bald so weit.
Gewisse Texte vergisst man nie, und Melodien vor allem. Das muss aus dem 74 etwa gewesen sein, plus minus Basler Revue.
Die erste Basler Revue, mein Einstieg, mein professioneller Einstieg hier im Fauteuil.
Als junge 28-jährige Sängerin, ja. Chansonniere. Was sind so Bilder, die auftauchen, wenn Sie an die Zeit zurückdenken?
Ja, das sehe ich vor allem Strudi. Strudi Roth.
Strudi Roth, ja.
Die war meine Lehrerin. Ich dachte, die kann schwätzen, so muss man es machen, so muss man formulieren und Pointe setzen. Und ich bin ihr einfach an den Lippen gehangen. Ja, sie war meine Lehrerin. Und natürlich René Besson, das ganze professionelle Ensemble und ich. Jetzt geheißen, mach du den Part auf Elsässer Titschen? Das hat mir gar nicht so gefallen, weil ich fand, ja, sie lachen auch weg schon, wenn ich im Büro Elsässer Titschen schwätze. und dann habe ich es mal aufgemacht und habe vom Vaterspielen müssen reden. Das ist der Pitzbau, der damals gebaut worden ist. Und
Fadenspülen, der Pitzbau, ja. Für alle die Basel, ja, kennen, das ist neben dem Bahnhof Basel, die jetzt nicht da sind, der runde Bau, der ein bisschen wie ein Kühlturm oder eben wie eine Spindel.
Wie ein Fadenspülen. Ja. Und das ist so, ja, dann habe ich gemerkt, ah, das klappt ja, wenn die ganze Probe, wäre ich lieber mit meinem Mischlöchchen verschwunden und gedacht, da habe ich etwas gemacht, wahrscheinlich schaffe ich das nie mit einem Profis. Und dann, wie es so ist, als bin wirklich nur Amateur gewesen, bin ich habe nicht keine Rot von einem Regisseur richtig befolgen. Das ist noch nicht so gegangen. Ich habe das noch nicht so können artikulieren. Und dann aber mit dem Publikum auf der Bühne, Watsch, hat sie gemacht. Dann habe ich alles gemacht, was der mal gesagt hat vor 3 Wochen. Aber er hat es nie aus mir rausgebracht.
Und in dem Moment, wo es zählt hat, ist es gekommen.
Ja, genau.
Sie haben ja also wie in Talentschüppe mitgemacht. Also sind frühe Castingshows, in den 60er Jahren, haben Sie bereits mitgemacht. Ja. Wenn Sie das jetzt vergleichen mit den Castingshows heutzutage, wo man am Fernsehen sieht. Kann man nicht vergleichen.
Nein, miteinander. Nicht vergleichbar. Vor allem vom Niveau her nicht. Das ist ja jetzt grossartig, was die jungen Leute auch schon leisten und können. Und
auch wenn man sie dann 2-3 Wochen später bereits wieder vergessen hat.
Ja.
Sie sind immer noch da. Nach Also, ich muss jetzt sagen, Sie haben Ende 60er Jahre, Sie haben mal mitgemacht, die Aufnahmen haben wir leider nicht gefunden, wo Sie in einer gleichen Talentshow waren mit der Paola.
Ja.
Und die Aufnahme gibt es leider nicht mehr. Also, wir haben wirklich gesucht und gestöbert, das ist leider nicht mehr. Das hat man früher auch mal gefunden. Ja, das ist, wer würde das noch interessieren?
Das ist, was habe ich gesungen? Dona, 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 Dona. Dona, 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 Dona. Und das ist mit dem Radioorchester gsi. Ich auf der Bühne mit einer Musik gefahren. Also mehr Angst als sonst etwas, aber ich habe es gleich gemacht. Und sie sieht der Hans Möckel zur so Sekretärin und hat gesagt, jetzt ist da eine da, die gleicht ein bisschen der Piaf. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich jemals Piaf-Lieder singe. Aber das hat auch irgendwie, ja, vom Typ her hat er das gesagt. Und es war ein Casting vom Radio DRS damals. Die erste Chance hat das geheissen. Und da ist Paula und der Nikolai Milanek und ich sind dann zweite und dritte geworden. So. Und
schön.
Und darauf hat mich der Peter Felix, der Bruder von Alex Felix, gesucht via Radio und hat mir seine Lieder angeboten, die ich singen konnte. Das waren so Schlager. Mit dem sind wir dann nach Deutschland, ein Bude-Verlag. Und man hat dann mal so eine kleine Vinylplatte rausgegeben. Die habe ich ja nicht mehr. Sie hat sie eiert. Sie ist irgendwo in der Sonne gelegen. Und dann habe ich aber gewusst, Schlagersänger wird sie nicht. Da bin ich ganz traurig geworden drauf. Und Peter, Entschuldigung, aber es ist, damals habe ich es einfach nicht gewusst, dass das nicht meine Linie ist. Und, aber trotzdem, es ist wichtig, die Begegnung mit dem Alex und mit dem Peter, denn sie haben schon wieder so ein bisschen mehr Professionalität gehabt. Und das hat mir geholfen. Sie haben mir wirklich auf die Schiene geholfen.
Ein Tritt nach der anderen. Ihre Mama, Michael Doria, hat eine grosse Affinität gehabt zum Kabarett auch, also zu der Bühne.
Ja, ja, absolut. Sie hat da auch, also sie hat auf jeden Fall den Roland Rasser kennt, wo ja da das Theater aufgebaut hat. Und dann, als ich als kleiner Bub, siebte, achte Klasse, ich weiss es nicht mehr, hat die erste Arbeit geschrieben in der Schule. Dann hat sie gesagt, ich habe doch nicht gewusst, was mit Interview und dahin gehen und die Leute befragen. Dann hat sie gesagt, los, geh zum Rolli. Und dann habe ich gesagt, ja, Theater ist natürlich immer gut. Und da bin ich dann gelandet. Und dann weiss ich noch, dann hat er mir von dem Theater erzählt und hat mir vor allem vorgeklönt, dass er keine Subventionen kriegt. Und wenn ich ihm das 20 Jahre später der Karin erzählt, dann hat er gesagt, ja, das ist typisch, das hätte er gerade können sagen. Und das ist eine schöne, ich habe wahnsinnig an dem Schriftzug Freude gehabt, mit dem I, das so verflattert ist. Da habe ich dann 3 Stunden, glaube ich, an dem Schriftzug bestellt. Und ich bin sie noch am Suchen, ja.
Sie sind in die Steiner Schule gegangen, Rudolf Steiner Schule dort in Basel. Inwiefern ist das ein Umfeld gewesen, wo man eben ein bisschen mehr Zeit gehabt hat für Kultur, für Gestalterisches, für einen Ausdruck? Was für ein Instrument haben Sie? Ich muss, glaube, jeder Steiner Schüler muss ein Instrument spielen, oder?
Ja, ich habe Klavier gespielt, weil dann hat man nicht ins Orchester.
Ich habe jetzt vor allem Müsse gehört im Hintergrund.
Ja, ich weiß es nicht, aber nein, Klavier war mein Instrument und leider Gottes viel zu untalentiert. Das habe ich vor zwei Jahren von Gitarre spielen, also im hohen Alter noch. Und bereue, dass ich damals im Klavier, wenn ich nicht wirklich aufgepasst habe und kürzlich habe ich meine Gitarre lehre, dann muss ich das Quintenzirkel erklären. Jetzt haben wir endlich begriffen. Und da kommen sie so, ich denke, Gott im Himmel, das hätte ich alles können irgendwie mit 15 lehren.
Worauf ich eigentlich auch raus will, ist, dass bei Ihnen in beiden Fällen, glaube ich, Mütter hinter dieser Kultur gestanden sind. Bei Ihnen höre ich so ein bisschen raus und bei Ihnen, Kollege Reder, Ihre Mama hat bereits gesungen, aber im Kirchenchor.
Im Kirchenchor und dort hatte ich auch meinen ersten Auftritt gehabt. Sizilien oben zu sagen. Ich bin die Christel von der Post und so Sachen. Ja, der Lea war bei uns sehr aktuell.
Der Lea.
Und sie hat mir das gesetzt. Ich glaube, sie hat gern gesungen. Sie hat wahrscheinlich gern Karriere gemacht. Aber das Leben hat es nicht wollen und dann hat sie mir das eingeflößt.
Mit Druck oder?
Ja, vielleicht als Kleinkind habe ich es vielleicht einmal als mit Druck empfunden, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, wenn ich singe, haben mich die Leute ja gern und dann bin ich ja jemand, weil die Mami hat ändert, gesagt, du wirst nicht, das ist nicht gut und so. Und also, es war einfach ihre Art gewesen. Mit ihren ist man wahrscheinlich auch so umgegangen damals. Und eben, sie hat mir das gesetzt und ich bin dankbar. Dass die Leute Freude haben, wenn ich singe, das war, glaube ich, der Motor, der mich weitergetrieben hat.
Was haben Ihre Väter für eine Rolle gespielt, jetzt so in Ihrer Kindheit? Ihr Vater war Weinhändler, Frau Greta, bei Ihnen. Ihr Vater hat nämlich eine grosse Firma aufgebaut, im Familienbereich, mit seinem Bruder zusammen.
Genau, also das ist mit beiden Brüdern zusammen. Das ist, ja, er ist der Geschäftsmann, der Unternehmer, auch die strenge Handhabung, Disziplin und... Da ist nicht umgerannt worden und gejammert hat es nicht gegeben. Und dann war meine Mutter nebenan, die das eigentlich aufgebrochen hat. Und wir haben dann theaterlet und alles gemacht, was der Vater verboten hat. Und da hat dann gefunden, dass morgen gibt es keine Gipfel. Und dann weiss ich noch, dann sind wir halt am morgen gesehen und haben Gipfel gespachtelt. Und wenn dann der Vater heimkam, hat meine Mutter den Eiskasten da oben ein Fach gehabt, hat sie die Gipfel oben reingelegt. Und wir haben Schwarzbrot für ihn genommen und haben gesagt, das ist alles in Ordnung. Und sie hat das auch gebrochen. Wir haben viel gesungen, viel theaterlet, eben in ihrem Hang zum, mit einer Freundin zusammen, Dolly Gölz, wo wir dann als Kinder mal haben dürfen, da hinten, ja, hinter das Foto in den Künstlergarten oben gehen. Und das ist so relativ früh entstanden, die Beziehung zur Kultur.
Ist das etwas, was Sie Ihrem Sohn, zum Beispiel Nicola, weitergeben?
Ja, schon. Und es ist erstaunlich, hat das der Golib vorher erzählt. Sie hat auch also bei den ganz jungen grossen Fans. Ich meine, der Saal ist natürlich voll wegen dir, aber du hast ja 12-Jährige, oder? Und ja. Mein Sohn nach dem letzten Pfiffer hat gesagt, also Golib ist schon die Beste gewesen. Und. Und es ist so.
Vorfassungsveranstaltung Pfifferli, wo also offenbar die Jüngsten und die Jungen im Band sind. Die einen unter uns pendeln jeden Tag zwischen zwei Städten. Bei anderen sind es vielleicht zwei Länder, wie bei Ihnen, Frau Greter. Oder andere pendeln irgendwann zwischen zwei Berufen, wie bei Ihnen, Herr Dörrian. Wenn man die beiden Chansonniere, eben Golib Greter und der Autor und Banker Michael Dörrian zusammenbringt, fällt auf, sie sind beide Grenzgänger auf die eine oder die andere Art. Sie, Michael Dörrian, sind Grenzgänger eben zwischen zwei Berufen, also respektive sie haben einmal die Grenzen überschritten. Hochfinanz und Literatur, was sich jetzt auf den ersten Punkt nicht wirklich vereinbaren, wenn Sie sich das vorstellen, aber Sie sitzen da in Person, personifizieren das. Wo sind Sie mehr daheim
als Grenzgänger? Das ist ganz schwierig zu sagen. Also, ich habe vorher so in meinem Elternhaus erwähnt und dort habe ich das schon gehabt. Also, wenn ich dann später mal zurückgeschaut habe, da ist auf der einen Seite das Unternehmertum und das Geschäften und auf der anderen Seite eben die Kultur und auch das Fröhlichsein oder das, was dann auf den ersten Blick eben nicht so seriös aussieht. Und ich habe das mitgetragen, immer. Und ich habe ja auch während meiner Bankenkarriere geschrieben, Sachen für die Fasnacht, für Chansonsachen, kleine Texte für Gabaret. Und dann ist irgendwann einmal so mit in Leben so fast auf ein Druck entstanden. Ja, die zweite Seele in der Brust hat ein bisschen mehr Platz wollen. Und das habe ich sehr stark empfunden. Und dann ist so ein Übergang gekommen, wo halt ein bisschen durch den Nebel ist. Man spaziert dann da und überlegt sich und sagt, oh, die Sitzungen sind eigentlich viel zu langweilig, ich würde wieder gerne mal dort hin. Und dann ist über eine Phase vielleicht vor zwei Jahren so ein bisschen der Ausstieg entstanden. Mit auch sehr grotesken Situationen, wo ich dann eigentlich aufgehört habe und meinen Chef gesagt habe, schaut, ich will jetzt einfach mal eine Pause. Und das so halbwegs geschafft habe, gibt es dann wieder Angebote, wo man haben darf, oder? Und dann hat unter anderem eine renommierte Privatbank wieder wollen. Und dann bin ich da angegangen und hat ein sehr seriöses Interview gegeben mit dem CEO dort. Und ich höre mich dann irgendwie so am Schluss von diesem Interview sagen zu dem. Aber gell, es ist immer nicht böse, wenn ich nach zwei Jahren wieder würde gehen. Und dann bin ich rausgelaufen und das ist natürlich völlig klar gewesen, dass die das nie nehmen. Und so haben wir so interne Stimmen geholfen, oder? Und dann hat irgendeiner geholfen, dass der Weg richtig kommt. Und das ist in der Rückblick sehr, sehr schön eigentlich zum Beobachten. Und heute mische ich ja ein beides. Ich bin immer noch eigentlich daheim in der Finanzberatung, unter anderem hier in der Stadt Basel, für die Pensionskasse von der Stadt Basel. Und auch in der Stadt Zürich nochmal das Gleiche. Also,
nochmal ein Grenzgänger dumm,
ja, zwei genau. Städte. Also ich vermische da Kulturen auch im Finanziellen. Genau.
Und reissen auch Grenzen ab. Sie, Golib Greter, sind zu Hägen, oder eben Hägenheim, wie man sonst würde sagen, wenn man nicht weiss, wie man es ausspricht, daheim, gerade an der Grenze. Auf der einen Seite im Elsass, man hört es auch noch, der Elsässer Dialekt.
Ja, wir sind jetzt gerade ein bisschen mehr pflegen wegen jetzt Mittag.
Erzählen Sie schnell, Sie haben einen Auftritt heute oben am 5.
Ja, das heisst Goethe im Elsass, vom Herrn Dadelsen geschrieben. Der Goethe war ein Jahr lang im Elsass gewesen, an der Uni in Straßburg, und hat in dieser Zeit eine Liebschaft gehabt mit einer jungen Frau, mit einer Tochter von einem Pfarrer von Sessenheim. Und da sollen 12 Lieder entstanden sein. Und dann sind die Lieder nicht mehr vorhanden gewesen. Und der Dirigent von Hagenen hat die wieder ja, gestaltet und Musik dazu gemacht. Und Le Géranium, die Gruppe singt das. Und ich bin die, die erzählt zwischendurch, einmal Französisch, einmal Elsasserdeutsch. Dann habe ich gerade gemerkt, ich sage ja nicht «Komm». In Basel sagt man «Komm», aber bei mir da hat man «Komm» gesagt. Und jetzt eben die, so, die Sachen müssen jetzt wieder... Ich habe so einen Mischmasch von Spruch, ein bisschen Baseldeutsch, ein bisschen Elsasserdeutsch, mein Herz durch. Im Elsass bin ich Schweizerin und da bin ich Elsass.
Ja, genau. Und wenn ich Sie jetzt auch frage, wo sind Sie eher daheim? Was würden Sie sagen?
Ja, ich glaube, in Basel bin ich schon daheim. Aber in Elsass wohne ich, bin ich gewohnt, die Familie ist dort. Und so, aber so, die Kultur und was mich weitergebracht hat, ist hier passiert. Und so weit.
Und trotzdem haben Sie aber den Ritterschlag bekommen. Der französische Kulturorden, ja. Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.
Ich habe ihn nicht da.
Vor einem Jahr.
Ja.
Das ist ein spezieller Moment. Gibt es bei uns in der Schweiz halt einfach nicht. Wir haben keine Ritterorden. Und Sie sind, ich glaube, sehr wahrscheinlich der einzige Ritter da unter uns in dem Saal. Vielleicht auch unter den Hörern, weiss ich nicht.
Das ist so, der Konsul von Basel hat vorgeschlagen, mit noch zwei, er hat noch Tänzer gehabt, wo Franzosen sind, wo im Stadttheater in der Truppe sind. Und dann hat er gefunden, er ist halt morgen mal dabei gewesen, da im Fauteuil und so. Und hat mich erlebt auf der Bühne und hat gefunden, also Colette würde das auch verdienen. Und hat dann eingegeben dafür und siehe da. Letztes Jahr habe ich die Medaille gekriegt.
und richtig mit einem Ritterschlag? Also
ich habe es jetzt nicht dabei. Also ich habe eine grüne Medaille mit einem Schleifer mit dran.
Nein, jawohl. Potz tausig.
Wir kriegen so eine Medaille immer an der Fasnacht.
Ja, das haben wir auch.
Ich würde gerne mal schnell einhocken bei Ihrem vorherigen Beruf. Es gibt kaum eine Berufsgattung, die immer wieder so Zielscheibe war. Und Zielscheibe ist von Kritik, Misstrauen. Was machen die Banker? Und mit Michael Dörrier haben wir jetzt jemanden hier auf der Bühne, der die Welt sehr gut kennt, weil er sich auch weit oben bewegt hat in der Bankensphäre, bevor sie eben den Freiheitsdrang verspürt haben und ausgebrochen sind. Obwohl Ihr Vater ein erfolgreicher Bauunternehmer war, hat auch er, glaube ich, von den bösen Banker geredet.
Ja, nein, also der Bankier oder der Banker ist bei uns der natürliche Feind vom Unternehmer gewesen, damals sowieso. Also das ist furchtbar gewesen. Und ich habe nie zu einer Bank wählen, schon gar nicht einmal zu einer Privatbank. Das ist ein No-Go gewesen. Und nachher habe ich aber Menschen kennengelernt, die während dem Studium, ich habe doktoriert bei einem, der bei einer Bank geschafft hat. Und das sind ganz tolle Leute gewesen. Und so bin ich eigentlich dazugekommen. Am Schluss beim Bankverein in einer wissenschaftlichen Abteilung gelandet. Und das hat mir Spass gemacht. Das hat nichts mit dem zu tun gehabt, was mir mein Vater gesagt hat, die Gänder, wenn du Geld brauchst, keins, oder? Sondern dort haben wir irgendwie die Devisenprognose gemacht und wirklich spannendes Zeug mit den ersten Computermodellen und dann sind da die ersten derivativen Instrumente gekommen und das hat etwas zu tun gehabt, wie Lego basteln, aber auch mit Finanzinstrumenten. Das ist toll gewesen. Und das ist dann weitergegangen bis das Treppchen, Stegchen auf natürlich und dann gibt's immer überall, denke ich, eine Höhe, wo einfach die Luft ein bisschen dünn wird und man ein bisschen Atemschwierigkeiten kriegt. Weil es einfach sehr politisch wird und weil man da einander ein ins Gärtchen und da hat ein Gärtchen gebaut und Gärtchen angegriffen und das hat mir dann dort nicht mehr so gefallen. Und das war noch zu einer Zeit gewesen, wo man nicht so über die Bank geschumpfen hat. Ich meine, das geht auch wieder vorbei. Die haben halt einfach, sind ein bisschen gierig gesehen in der letzten Zeit und jetzt zahlen sie ein bisschen Preis. Aber das wird sich auch wieder ändern. Und Sie haben den Ausstieg noch, dort ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Also dort ist man angesehen und ich habe dann irgendwann mal gefunden, dort steige ich aus. Und dort hat es schon, und wenn ich so zurückschaue, das kommt immer ein bisschen zu kurz in dieser Diskussion, meine Frau eine wichtige Rolle gespielt. Sie müssen sich vorstellen, Da sind sie dann so geheiratet mit einem Bankier und dann kommen dann so die Freundinnen zu ihnen und sagen, ah, die Mann, was macht er eigentlich jetzt? Oder? Und dann sagt sie, ja, er liest viel und schreibt. Und sagt, ja, das macht meine auch, aber was schafft er? und dann, eben, ab und zu geht er auf Paris und geht 3 Tage den Louvre besuchen. Und, du, gell, also du kannst schon mit mir über die Probleme reden und so. Und da brauchen sie eine relativ starke Persönlichkeit als Partner, dass sie da so etwas dann machen. Und das ist sie gesehen und das wird er nie vergessen. Also die.
Wie hat denn das Umfeld, also in dem Banker-Kollegium, also eben, sie haben sich auf einer hohen Ebene bewegt, wie haben die Kollegen reagiert, wo sie sagen, ich gehe jetzt golfen?
Ja, das sind die Freunde von mir zum Teil heute noch und die haben das verstanden. Und wenn ich so schaue, die sind heute, glaube ich, alle auch nicht mehr dort. Und haben sich, haben sich verwirklicht, haben Unternehmen gegründet, Unternehmen aufgebaut. Also ich glaube, keiner von meinen damaligen wirklichen Weggefährten ist heute noch ein Angestellter. Also die haben sich den Freiheitsdrang, etwas zu machen, etwas unternehmerisch zu machen. Und letztendlich, ob man schreibt oder ein Unternehmen führt, das sind immer selbstbestimmte Tätigkeiten. Und wenn ich heute in die Runde schaue, muss ich staunen, sind eigentlich alle auf ihrem Freiheitsweg gelandet.
Die haben ja eine spannende Phase miterlebt, um das noch schnell den Bogen zu Schluss zu machen mit der Bank. Also Bankverein und Bankgesellschaft sind zusammengekommen in ihrer Zeit. Was für eine Rolle haben sie dort bei dieser Fusion? Bei dieser
genau, die ist ja relativ stark dann von Marcel Ospel aus Basel aus dominiert worden. Und wir haben das Glück gehabt, halt auf der richtigen Seite zu sein und haben dürfen dort mitschaffen. Also das ist ein Privileg gewesen, auch eine sehr anstrengende Zeit. Das war das erste Mal gewesen, wo wir dann, das war dann nicht so erfolgreich gewesen, die ersten 2-3 Jahre. Und das mag mich noch erinnern, haben wir ein Käppchen gekriegt. Also dort ist die neue UBS ist wirklich, hat niemand gern gehabt. Und da haben wir Käppchen gekriegt, schwarze Käppchen mit dem roten Schlüssel- und UBS-Logo. Und dann habe ich noch die Käppchen gekriegt und gesagt, du weißt, am besten wäre einfach ein schwarzes Logo auf schwarzem Grund. Dann würde die Käppchen vielleicht jemand anziehen. Aber so mit dem Bankenlogo UBS haben wir damals keine Abnahme gefunden. Ja. Also das wandelt sich. Ich glaube, Banken werden jetzt viele Hausaufgaben müssen machen. Und da bin ich zuversichtlich, dass sie das auch erfolgreich werden gestalten.
Der Freiheitsdrang. Weiss ich nicht bei Ihnen, Frau Greta, bei Ihnen weiss ich, aber sie ist ein bisschen in der Familie. Ihre Papa hat schon um die 50 herum, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, gesagt, ich ziehe mich zurück und ich wandere aus auf Kanada.
Ja. Er hat immer wollen Bauer werden, er kommt aus sehr armen Verhältnis, er hat sich nie können, nicht Knecht werden. Darum ist er Unternehmer geworden und als er dann das Geld zusammen hatte, mit 57 ist er ausgewandert nach Kanada und hat sich dort einen Bauernhof gekauft. Ein bisschen grösseren, aber...
Also es sieht sich ein bisschen durch Ihre Familie durch, dass man irgendwie wenn wirklich einen grossen Weg macht. Wie sieht das bei Ihnen aus, Frau Greta? Also der Freiheitsdrang, da leben Sie sowieso aus, quasi. Ich würde jetzt sagen, jeden oben auf der Bühne, oder?
Ja, ich glaube, Flucht oder Freiheit, oder? Ich habe auf dem Büro geschafft, lang Buchhaltung gemacht, in einem Getreideimport in Basel. Und es ist mal langweiliger und langweilig geworden. Ich war fast depressiv gewesen und habe gefunden, jetzt muss ich etwas anderes machen. Bin ich in der Schauspielschule halbtags und von der da bist du dann, eben, man muss mal den Mut haben, gegen die Mama, die sagt, geh hinter sie, das geht nicht. Andere schauen, dass sie weiterkommen. Und ich habe gefunden, nein, da komme ich nicht weiter. Oder? Und dann hat sich's, eben dort hat sich's dann aufgemacht. Aber ich habe nicht so mutig gesehen. Ich habe dann aber noch Leute gebraucht, die mir ein bisschen Schöpfchen geben, dass ich es mache. Aber trotzdem war der Drang drin. Man hat nur noch ein bisschen hinten anschupfen.
Und wenn ich am Anfang kann man vorstellen, wenn man sich als Künstlerin auf der Bühne erleben, verwirklichen, die Lieder singen, die man will, die Rollen übernehmen. Es ist ja dann auch mal eine finanzielle Frage. Kann man sich das überhaupt leisten? Also wie lange haben Sie noch auf dem Büro geschafft, bevor Sie wieder den Sprung haben können, wogen
auf die... Das ist 1974 ziemlich schlagartig passiert. Es war auch ein Wechsel in meinem Leben. Ich habe Martin kennengelernt, mein Ex. Er war Schlagzeuger und ich habe ihn beim Art Paul in einer Gruppe, der Paul, der ja alle mit seinen schönen Chansons geschrieben hat, habe ich vor, ob wir hier zusammen im Foto tätig waren, getroffen. Und zwar hat er eine Band gehabt mit Sängern. Maya Brunner war dabei gewesen. Die anderen weiss ich nicht mehr. Auf jeden Fall waren wir drei Frauen, die gesungen haben. Aber das ist auch dann irgendwann mal zu Ende gegangen. Und dort habe ich meinen Mann kennengelernt in dieser Band. Und dann ist, ich glaube, durch Martin Grütter, der Freund war mit dem Tommy Möckel, ist das zum Foto gekommen. Der Tommy hat dann seinem Vater gesagt, als sie die erste Basler Revue geplant haben, gesagt, frage doch die Colette, die kann noch singen. So bin ich ins Foto gekommen. Und dann hat es professionell angefangen. Nachher sind alle Jahre Revue passiert. Pfifferli, auch damals schon. Und dann die Begegnung mit dem Bernhard Baumgartner, wo wir ganz lang haben wir Kabarett gemacht, wir haben glaube ich mal 6 oder 8 Solo, also Zweierstück gemacht über eine ganz lange Zeitspanne und dann gleichzeitig Tricks und Gags am Fernsehen. Und ich habe mich einfach immer so finanziell so durchgeschlichen.
Sie haben ihren Weg gefunden. Das ist persönlich auf der RS1 mit der Kollegin Greta Chansonnière und dem Bankier und Krimi-Autor Michael Doria. Eine französische Sängerin strahlt bis heute wegen ihrer Chansons, aber auch wegen ihrer Tragik. Der Spatz von Paris, Dedi Piaf. Und Kollegin Greta gilt nicht für nichts als Spatz vom Spalenberg. Da hören wir schnell rein.
D'avoir Lucien, un vieux copain comme moi. Moi, tu me connais, j'aime rigoler et m'amuser. Pas vrai. Alors ce soir, histoire de rire, et tu peux me croire sans réfléchir. Comme ça, pour voir, sans prévenir, j'ai dit au copain, on va chez Lucien. Quelle chance que t'as d'avoir Lucien.
Collègue, warum gerade Edith Piaf? Also es gibt nicht die gewisse äussere Ähnlichkeit, die man, glaube ich, schon relativ früh schon nachgesagt hat, gell sie? Und dann trotzdem, die Piaf ist ja ein Wahnsinnscharakter mit Sonne und mit grossen Schattenseiten.
Also Piaf begleitet mich schon als junges Mädchen, habe ich ihre Biografie gelesen und habe gedacht, nein, nie so leben wie die Frau, irgendwie so ohne Thermostat dran. Einfach alles ausleben, bis offen und bis abend und traurig und irgendwie so als junges Mädchen, Jesus, nein. Und dann habe ich aber auch, wo sie gestorben ist, habe ich dann auch ein Lied gesungen an dem Kirchenchor oben damals. Aber nie mehr Piaf. Und dann irgendwann mal sind da viele Piafs in Deutschland und zu Matisse hat sie auch gemacht. Und dann hat der Grabowski und Roland Rasser gefunden, wir könnten ein Piaf-Programm machen im Fauteuil. Und dann ist der Frank Gerga gefragt worden, für das Dreibuch zu schreiben. Und dann hat man «Meine Sonne geht auf, wenn es Nacht wird», hat das Stück geheißen. Und da habe ich mir die Piaf reingeprägelt gekriegt.
Das ist noch viel Arbeit.
Ja, es war Arbeit gewesen. Und vor allem hat es schon mir entsprochen. Und doch habe ich es einfach gemacht. Und ich habe durch das viel erfahren. Viel über Traurigkeit, viel auch über ganz Tiefe. Und Piaf habe ich so studiert mit allen Biografien, sodass ich sie wirklich einverlieben konnte, für dass ich sie wieder kann. Ja, ihre Chanson zum Leben bringen.
Also das braucht Kraft eben. Also ja. die Schattenseite können ausloten. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, ich war einfach drin. Ja, nachher wieder so draus. Das war dann auch kräftig. Weil es war in einer Zeit, wo es gerade ein bisschen traurig war in meinem Leben. Meine Eltern sind krank geworden. Der Papa hat Schläge gehabt, Mama hat die Arme gebrochen und ich auf Tournee mit Piaf. Es war dann ganz happy gewesen, weil ich bin nämlich aus der Figur rausgekommen. Ich konnte mich nämlich mehr holen dazwischen. Und da habe ich ein bisschen Schilddrüsen, die Stimmbänder. Gott sei Dank ist das alles wieder gekommen. Und, aber es war eine schwere Zeit, wo ich wieder Piaf mitgemacht habe. Aber mittlerweile singe ich ihre Chanson. Habe ich, glaube ich, Colette in ihre Chanson auch reingebracht. Und dort, darum kann ich es jetzt mit Freiheit machen.
Das ist ein befreiterer Zugang zu dieser riesigen Künstlerin, die sie jetzt ihren eigenen Stempel damit leben. Stichwort Schatten als Krimi-Autor. Michael Doria, Krimi schreiben, da bewegt man sich ja thematisch auch viel im Schatten, je nachdem. Also es geht je nachdem um Mord, um Verbrechen.
Ja, natürlich. Ich habe jetzt noch einen interessanten Punkt rausgespürt, jetzt bei dir, Colette. Mhm. Das Aufgehen vom Thermostat, oder? Wo ich aus der Bank, wenn sie angestellt sind in einem multinationalen Unternehmen, dann ist der Thermostat klein. Also man kriegt das Gefühl, man ist wichtig. Das machen die sehr gut. Man kriegt das so Gerätchen mit und motivieren einem dadurch durch den Tag durch und man ist relativ fremdbestimmt, aber kommt das so nicht ins Grübeln. Und das Grübeln hat für mich angefangen nicht, weil man sich mit Mord und Totschlag auseinandersetzt. Das macht zum Teil noch recht viel Spass. Aber das Grübeln kommt dann, wenn man allein am Schreibtisch sitzt und keine Sau interessiert, was er macht, oder? Man für vorher ist weg und er schreibt und das ist gut so, aber dann sitzen sie da und wissen sie, bis das Buch fertig ist, vergehen anderthalb Jahre vielleicht. Und wenn der PC kaputt ist, kann man keinem anrufen und es ist nach zwei Minuten wieder geflickt und es kommt keine Sekretärin, die sagt, wie geht es Ihnen denn heute, Herr Doktor, wollen Sie noch einen Kaffee? Es interessiert sich keine Sau, oder? Und das war für mich sehr, sehr hilfreich gewesen. Weil da lernt man sich selber kennen und da geht der Thermostat auf und man erlebt höhere Höhen und man lebt tiefere Tiefen. Mhm, und eine von diesen Tiefen war, als ich es dann wirklich so mit dem ersten Buch geschafft habe, in einem ganz tollen Verlag, und da kommt die Broschüre raus, von dem ersten Buch, prominent auf zwei Seiten. Und gerade eins vorne dran, auch prominent auf zwei Seiten, ist der Vijay Naipaul, Nobelpreisträger für Literatur. Und dann habe ich die große Krise gekriegt. Dann habe ich gedacht, dass bei jedem Satz, den ich geschrieben habe, habe ich den Vijay Naipaul gesehen, hinten drüber schauen und sage, ja Gott, ist ja grau, was der gerade wieder schreibt. Und so, dort habe ich wirklich so die erste große Krise gekriegt. Und habe gedacht, nein, um Gott, ich bin mir vorgekommen mit der FC Wiel in der Champions League. Und dort wieder rauszufinden, und das ist, da lernt man sich selber kennen in Grenzgebiet, und das ist eine sehr spannende Phase gewesen.
Ja, wie haben Sie das gemacht?
Ja, ich habe eine liebe Frau gehabt, die gesagt hat, komm jetzt und so, und tolle Freunde, die gesagt haben, komm, der schreibt auch nur Buchstaben, einen nach dem anderen, und der soll mal, schau doch mal dem seine Verkäufer an, und der wird auch gescheit eine Krimi schreiben. Und es sind sehr, sehr ermunternde Sachen gekommen, wo ich dann irgendwann gefunden habe, okay, ich muss einfach meine Geschichte erzählen, und pour le reste, je m'en fous.
Bis ich bleibe.
Genau.
Das ist's.
Eben, dass ja ein anfängt, Krimi schreiben, gibt es noch oft. Manchmal hat man das Gefühl, jeder Zweite versucht es mit seinem Ebenbild als Ermittler vielleicht. Der Erfolg bei den meisten eher mäßig. Sie, Michael Doria, Sie haben es geschafft, über 200'000 verkaufte Bücher, ein Bestsellerautor geworden. Wirklich ganz geplant. Also sind Sie einfach ein Glückspilz?
Nein, nicht geplant. Ich bin wirklich erst seit dem Weltwochenartikel kenne ich meine Auflage. Weil ich habe eigentlich... bin ich so ein bisschen abergläubisch. Ich sage einfach, man sollte sich nicht messen. Wenn man glücklich sein will, sollte man sich nicht vergleichen. Mhm. Und nicht messen. Das ist so ein alter buddhistischer Satz. Mhm. Und dann habe ich gesagt, bin ich nur enttäuscht, wenn ich meine Buchzahlen anschaue. Und darum habe ich wirklich, hat mir niemand hat das erbeten. Ich sehe es anhand von den Belegexemplaren, die heimkommen, was ungefähr die Auflage könnte sein. Und natürlich die Abrechnung, aber die hängt immer so etwa anderthalb Jahre hinterher. Und Vorschüsse und so. Aber ich will das nie so genau wissen. Und das hat sich wirklich so ganz langsam dann aufentwickelt, was mich sehr gefreut hat heute. Aber ich bin auch froh, dass ich da nie an diesen Verkaufszahlen gegangen bin. Und dann eigentlich auch immer Schreiben als ein Hobby angeschaut habe. Ich habe noch andere Sachen, die ich mache mittlerweile. Und ich habe nie am Morgen aufstehen müssen. Und da zitiere ich jetzt den Manni Matto, der das auch so gemacht hat. Nie müssen aufstehen und sagen, ich muss jetzt mit Schreiben meine Familie ernähren. Das wollte ich nicht.
Das können sie sich aber auch leisten, weil sie nämlich bereits eine andere Karriere hatten und noch haben daneben. Oder
ja, und weil ich auch bereit war, neben Schreiben noch andere Sachen zu machen. Also die verschiedenen Mandaten, das ist nicht immer lustig. Also ich meine, da haben sie ein Buch zum Fertig schreiben und nachher kommt, bricht die Finanzkrise aus und an allen Mandaten brennt es und überall druckt es und so. Das ist dann Gegenseiten. Und ja, manchmal habe ich da verschiedene Bälle halt in der Luft, die ich muss ausbalancieren muss. Auf der anderen Seite ist es ein interessantes Leben und die ganzen Ideen für die Romane kommen halt auch aus dem Leben raus. Also das ist sehr viel Erlebtes, was dann drin spielt und ich würde nicht müssen allein am Schreibtisch sitzen und irgendwie denken, oh, hoffentlich fällt mir jetzt etwas ein. Und wenn jeder Tag so läuft, dann tut sich ja auch die Eindrücke ein bisschen ausdünnen. Mhm. Und am Schluss schreibt man dann so über die eigenen Befindlichkeiten. Und ich denke, vieles an der heutigen zeitgenössischen deutschen Literatur geht manchmal so ein bisschen in die Richtung. Dass man am Schluss nur noch Befindlichkeiten beschreibt über 300 Seiten und das könnte ich nicht.
Ist man eigentlich als Autor, der jetzt, ich sage ganz salopp, finanziell unabhängig ist, auch das erste Mal eher unter Generalverdacht im Feuilleton? Also, dass man über einen, der, ja, er schreibt jetzt hobbymässig und dann schreibt er aber auch noch gut und er hat Erfolg damit. Ganz untypisch, dass der eher ein bisschen distanziert, belächelt wird.
Ja, aber da bin ich früher darauf vorbereitet worden. Also ich sehe das auch. Und meine Verlegerin, Siv Bublitz und ich, wir, wo uns in vielen Sachen einig sind, sie hat mir am ganzen Anfang gesagt, wissen Sie, vermutlich wird es lange gehen, bis Sie einen Literaturpreis bekommen. Also sie haben es charmant sagen, ich kriege nie einen. Und da wäre es wohl besser gewesen, sie hätten Taxi gefahren. Und wir haben uns dann beide entschieden, dass ich jetzt nicht nur eine Taxifahrkarriere anfange, sondern direkt weiterschreibe. Und dann hat es ja auch etwas Befreiendes. Also für jemanden, der gerne Freiheiten hat, wenn ich, ist es befreiend, wenn man weit weg vom Feuilleton schreiben darf. Weil was sie dir schreiben, ist ja auch meistens nicht von langer Gültigkeit, sowieso nicht, aber auch nicht anstrebenswert. Und es hat dann trotzdem tolle Kulturjournalisten gegeben, die über mich geschrieben haben, Sven Bödecker von der Sonntagszeitung, Christian Schmid am Radio. Also das sind ja auch Leute, die ich sagen kann, da freut mich wahnsinnig mit diesen Sachen. Was ich dort beachtet finde.
Ja, und offenbar heute jetzt alle die Leute, die hier im Publikum sind, ja, sind ja auch wegen Ihnen gekommen und natürlich wegen der Kollegin Greder, selbstverständlich. Sie haben Text von Michael Dörja, kennen Sie von der Bühne? Also zum Beispiel eine sehr lustige Auslegung vom Brückli sprengen.
Ja, das war vor 2-3 Jahren. Da hat Michel den Auftrag gekriegt von der Caroline Mia für unsere eine Chanson zu schreiben und ich habe den Text nicht da. Ich weiss nur, dass es sich, wenn ich einen Text kriege und ich kann ihn gerade ganz leicht lehren, dann stimmt er für mich. Dann hat er irgendwie alle Dimensionen, die es braucht, nur sich nicht, dann ist es nicht konstruiert, noch uns von weiter, von tiefer und das habe ich bei diesem Chanson ganz speziell gehabt. Obwohl ich an der Premiere kurz draus geflogen bin, weil ich die Nervosität vom Peter oder vom Publikum, irgendetwas ist mir schnell passiert, wo ich nicht ganz geachtet war. Und weil ich weiss, von der ersten Probe ab habe ich die Chanson gegeben und bin ganz verschrocken, als ich rausfliege an der Premiere, weil ich bin so sicher war. Oder? Und das ist über die Melodie vom Gehen wir Tauben vergiften im Park, genau. Vom Kreisler. Und da ist die Situation gewesen, dass der Peter einen aus dem Teig ist, der ein bisschen depressiv ist, wo allen am Rie ist und bis zu dem Brückli, wo dort nach Europa gegangen ist, also das Brückli, wo gebaut worden ist vor 2-3 Jahren, von die Passerelle von Deutschland nach Frankreich. Und dann kommt der Elsässer und sagt, was ist denn los und so. Aber ich weiss jetzt, der Wortlaut nicht mehr.
Der Refrain war dann, super. Wir gehen ein Brückli sprengen am Rhein. Genau.
Gehen wir ein Brückli sprengen am Rhein. Also, genau. Aber ich weiss es leider nicht.
Ja, ich weiss, ja, ich vergesse ja auch alle meine Texte. Das ist ein grosser Vorteil übrigens. Es gibt, nein, das ist nicht nur lustig. Also ich bin kürzlich einmal an einer Schule eingeladen gewesen, weil jetzt die, das ist ja irrsinnig, die lesen jetzt meine Bücher im Deutschunterricht. Und dann sind es natürlich Paperback, ist ein älteres Buch von mir. Und dann bin ich da völlig unverbreitet dort reingegangen. Und dann haben die mir Sachen gefragt. Und ich habe gemerkt, ich habe keine Ahnung mehr über das, was ich selber geschrieben habe. Das ist sehr peinlich. Also ich habe mich dann probiert, da ein bisschen. Aber nein, ich muss sagen, ja, was ist auch los? Aber es ist sehr heilend, weil natürlich man nicht am Alten hängt, was man macht. Man kann sich befreien. Und es geht ja auch, ich habe das mal sagen lassen, Architekten so. Die, immer das neueste Projekt ist das, was einem fesselt. Und alles andere.
Genau.
Ist passé.
Welche Rolle spielt der Faktor Glück in Ihren beiden Leben? Also wo würden Sie sagen, das eine, klar ist Talent, das hört man, spürt man jetzt auch, wenn man Ihnen beiden zuhört in dieser Stunde. Das eine. Und auf der anderen Seite, wo hat es Momente gegeben, wo Sie einfach wieder sagen, rückblickend, dort hat es einfach gestimmt. Das ist so ein von diesen magischen, zauberhaften Momenten, wo ich vielleicht den richtigen Menschen getroffen habe, wo ich am richtigen Ort zur richtigen Zeit war, wo ich vielleicht den richtigen Einfall hatte, wo ich im richtigen Moment die Akribie oder auch vielleicht einmal den Biss hatte. Frau Grieder?
Ich glaube, mein Glücksmoment ist die erste Weiche, die sich gelegt hat, als ich ins Foto-Coupé, das war sicher gewesen. Seither kann ich, ich steige einfach immer wieder ein und mache das Beste und gebe das Beste. Und ich glaube, das ist mein Glück, dass ich das kann.
Offenbar und offensichtlich. Schön. Herr Dörja, bei Ihnen?
Also ich erachte mich selber als grosser Glückspilz. Und das geht zurück bis in meine Kindheit. Das habe ich mir, eine Lieblingsgeschichte von meinem Vater ist die gesehen, vom Hans im Glück. Ich hatte dann auch eine Platte von dem Hans im Glück, die wir 100-mal gelost haben. Und er kriegt am Anfang Gold und am Schluss hat er nichts mehr. Dann kriegen wir noch die Mühlensteine im Brunnen runter. Und er erachtet das als Glück. Und das geht mir auch so. Also ich habe dann auch Geduld, halt zu warten und zu sagen, jetzt warten wir. Und dann sitze ich da am Fluss und renne nicht hinten rein. Und plötzlich kommt natürlich ein schönes Stück Holz und das nehme ich dann raus und sage, das ist jetzt ein Glück. Und so durchs Leben zu gehen, ist für mich immer ein Privileg gewesen. Und dann staune ich an, was mir da alles zugespült wird. Und schätze mich sehr, sehr glücklich.
Wir haben zwei Leute kennengelernt, jawohl. Zwei Menschen kennengelernt, die sind persönlich, die auf der einen Seite eben Glück hatten, die sich auch als Glückspilz definieren, wo die Mütter zum Beispiel für Kultur und Schönen in der Familie gesorgt haben. Und man hat gelernt, dass man auch über 40 noch mal ganz eine neue Karriere starten kann und durchaus mit Erfolg. Jetzt sind wir im Jetzt, an dem 1. April, heute oben im Elsass. Auf der einen Seite, Goethe en Alsace.
Ja.
Und dann hört man sie aber auch singen, noch diesen Monat jetzt, der jetzt gerade angefangen hat, am 16. April.
Am 16. April bin ich in Solothurn. Aber ich weiss jetzt wieder nicht mehr, wie das Lokal heisst.
Das finden wir
das
sicher raus.
Das habe ich wieder vergessen. Aber also. In Solothurn mache ich das Piaf-Programm, wo ich dann nur noch die Chansons singe, also nur, und ein schönes Porträt von der Edith, von der Claudia Adrario, wo ich dann aus ihrem Leben erzähle. Und dann, das ist dann und im November, irgendwann in der Nähe von Basel, am 12. November, glaube ich, in der Trotten in Münchenstein.
Schön.
Hommage à Edith Piaf.
Hommage à Edith Piaf mit der Colette Greder. Rütli Schwur ist im Herbst rausgekommen, Michael Dörja. Und das ist nicht klar, die nächste Frage. Ich nehme an, Sie sind bereits wieder am Schreiben.
Nicht ganz. Ich habe ja immer noch in meinem Buch verschiedene Kollateralschäden, die ich beheben muss.
Was heisst das konkret?
Ungefüllte Steuerrechnungen, Berge. Meine Frau sagt, jetzt hättest du aber schon lange mal Geld, das weisst du jetzt, oder? Und da baue ich mich so Pendenzenbergen ab. Das geht dann nämlich 3 Monate. Und das ist mittlerweile auf einem Stand, wo ich sagen kann, es lässt es wieder zu, überschreiben, nachzudenken. Und dann kommen auch die lieben Arie von Berlin, so von meiner Lektorin, und sagen, du solltest doch mal wieder zu uns kommen. Und dann weiss ich ganz genau, jetzt wollen die natürlich auch wissen. Und in dieser Phase bin ich im Moment.
Das heisst, sie lassen jetzt das Holz wieder an sich antreiben, sie sind bereit, dass sie das aus dem Fluss rausnehmen.
Genau.
Schön. Ich wünsche Ihnen beiden alles Gute. Ganz schön, dass Sie hier sind, auf dieser Flussfahrt oder mit Treibholz, dort oder dort. Das ist es persönlich. Merci vielmals fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag.
Persönlich aus dem Taburettli zu Basel. Die Gäste von Christian Zeugin, die Colette Greder, Chansonnière, und der Michael Thuria, Krimiautor und Banker. Technik Björn Müller und Adrian von Scarpatetti. Das nächste Persönlich, das kommt dann live aus der Markthalle Alteri, die Stadt am Bodensee. Und gestern bei der Anita Reichner sind Esther Dobler, Büri, und der Herbert Lindemann. Er ist Initiator von dieser Markthalle Alteri. Und die Radio-Talkshow, das persönlich von heute, das können Sie nochmal hören auf deren Seite heute Abend am 10 Uhr und sonst ebenfalls im Internet auch zum Hören, deres1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.